Es kann schon irritierend sein, wenn eine erwartete Handlung nicht eintrifft. Wenn wir zum Beispiel erwarten, dass das Auto startet, wenn wir den Zündschlüssel umdrehen, aber es passiert nicht. Ja, das ist komisch. Oder wenn wir jemanden ansprechen und ihm Hallo sagen, dann erwarten wir irgendwie eine Gegenreaktion. Oder wenn die Predigt angekündigt wird, dann erwarten wir, dass die Predigt auch beginnt. Und es irritiert, wenn nichts passiert. Wer glaubt, dass es circa 5 Minuten waren, die wir gerade gewartet haben? Waren sie natürlich nicht, ja, aber es ist dann doch sehr, sehr lange. Ich wollte 2 Minuten aushalten, ich habe es nicht ausgehalten. Es war nur eineinhalb, ja. Es ist doch sehr, sehr komisch. Ja, man erwartet, jetzt kommt was, aber es kommt, oder es passiert nicht. Und ähnlich geht es auch dem Psalmisten in Psalm 10. Er ist in der Erwartung, dass Gott eingreift, aber es geschieht nichts. Und es werden Situationen und Lebenserfahrungen beschrieben, die wir alle kennen, ja, die wir vielleicht selber erfahren haben, wo wir uns wiederfinden. Und so spricht dieser Psalm mitten in unser Leben hinein. Und wir möchten diesen Psalm 10 jetzt auch gemeinsam lesen und anschließend auf 3 Perspektiven eingehen, die dieser Psalm aufzeigt. 3 Perspektiven, die wir in diesem Psalm sehen. Ich habe jetzt nur gemerkt, ich habe meinen Präsenter vergessen. Vielleicht könnt ihr ihn kurz runterwerfen. Oder holst du ihn? Oder? Ja, okay, danke schön. Wir können den Psalm aber schon mal gemeinsam lesen. Also er wird nachher angestrahlt oder vielleicht könnt ihr ihn auch schon anstrahlen. Und ansonsten können wir unsere Bibeln hinzuziehen. Herr, warum stehst du so fern und verbirgst dich in Zeiten der Not? Vom Übermut der Gottlosen wird dem Elenden bange. Mögen doch von der Arglist die betroffen werden, die sie ausgeheckt haben. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. All seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind deine Gerichte, fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken. Nie und nimmer trifft mich ein Unglück. Sein Mund ist voll Fluchen, Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern, im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen. Er sieht es niemals. Steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand und vergiss den Elenden nicht. Warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen denken, dass du nicht danach fragen wirst? Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm der Gottlosen und des Bösen, suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Herr ist König immer und ewig, die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr, um der Weise Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Drei Perspektiven, auf die wir eingehen möchten. Die erste ist die Ungerechtigkeit durch den Gottlosen. Wer kennt das nicht, in Not zu sein? Wer kennt das nicht, in einem Elend festzustecken? Aber da ist keine helfende Hand, da ist keiner, der einsteht. Und das Dramatische ist, dass diese Erfahrung des Leids und des Elends aufgrund des Verhaltens eines anderen entstehen oder wegen einem anderen. Und in diesem Psalm wird dieser Gegenspieler der Gottlose genannt. Und das Schlimmste, sogar Gott scheint unheimlich fern. Scheinbar wendet er sich ab und schaut nicht hin. Vom Übermut der Gottlosen wird dem Elenden bange. Ja, wir bekommen Angst, weil wir in dieser Not vielleicht allein gelassen sind. Wer kennt das nicht? Und ich behaupte, jeder Mensch, der eigenständig denken kann, hat diese Erfahrung einmal gemacht. In Not, im Elend und dann fühlt man sich alleine gelassen. Wo ist Gott? Wir kennen das Gefühl, vielleicht ausgelacht zu werden. Und der andere, dieser Gottlose, der fühlt sich dabei noch schrecklich lustig. Ja? Und er wird von der Menge gefeiert und gewinnt an Selbstbewusstsein. Und man selber leidet. Wer kennt das, gemobbt zu werden? In der Schule, auf der Arbeit, vielleicht auch sogar in der Nachbarschaft. Ein paar coole Jungs und Mädels, ja, die raufen sich zusammen und hacken einfach auf einen ein, grundlos. Und haben ihren Spaß dabei. Gott, siehst du das? Oder wir erfahren finanzielle Nöte, weil wir von dem anderen über den Tisch gezogen werden. Und jetzt gar nicht von irgendwelchen Gaunern oder Trickbetrügern, sondern von irgendwelchen Geschäftspartnern. Erbrachte Leistungen werden nicht bezahlt oder bezahlte Leistungen werden nicht erbracht. Sogar mit Freunden und Familien kennen wir das. Da werden irgendwelche geniale Anlegemöglichkeiten verkauft oder wir streiten uns übers Erbe. Und der Betrüger, dieser Gottlose, er läuft auch noch erhobenen Hauptes umher. Diese Ungerechtigkeit, ja, da wird einem vielleicht bange. Und wir fragen uns, wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind seine Gerichte, fern von ihm. Und dieser Gottlose, er ist sogar noch ein Glückspilz. Und ihm widerfährt Gutes. Und wir fragen uns, wo ist das Gericht, das Recht spricht? Und wir meinen damit nicht das Gebäude oder diese Institution, sondern diese Schicksalsgerechtigkeit, dass das, was man sehnt, ernten wird. Und wir sehen das so oft nicht in unserem Leben. Menschen tun und lassen, was sie wollen. Sie fragen nicht nach Gott, aber sie sind erfolgreich. Sie sind beliebt. Sie sind mächtig. Sie sind schön. Sie sind reich. Und dabei unterdrücken sie den Schwachen, nutzen ihn aus, erniedrigen ihn, schüchtern ihn ein. Er tobt gegen alle seine Gegner. Und diese Form der Ungerechtigkeit, sie schmeckt so bitter. Das Gericht, diese Hoffnung auf Gerechtigkeit, sie scheint unheimlich fern. Er lauert im Verborgenen, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Ja, diese wunderschöne Form des Erfolgs, des Reichtums, der Schönheit, der Macht, der Beliebtheit, sie hat nicht selten eine verborgene Seite, die furchtbar hässlich ist. Jahr für Jahr folgt ein Skandal nach dem anderen und es schaudert uns manchmal, was da im Verborgenen liegt. Das ist der Weinstein- oder Epstein-Skandal. Einflussreiche Männer nehmen sich, was sie wollen, erniedrigen Frauen, nur um Spaß zu haben und nur, weil sie es können, weil sie es sich leisten können. Panama Papers oder Kamax-Skandal, Reiche und die Mächtigen der Welt, die ihr Geld in Briefkastenfirmen parken, Gesetze umgehen, Steuern hinterziehen, das Recht biegen und brechen, nur um noch reicher zu werden. Das sind nur einige Beispiele. Täglich werden Menschen auf dieser Welt ermordet, vergewaltigt, gefoltert, erniedrigt, geschlagen, misshandelt, bestohlen und betrogen. Zum Großteil ohne Konsequenzen. Und eigentlich erwarten wir hier eine Reaktion Gottes. Ein Eingreifen, ein Gerechtigkeit schaffen, ein Schutz für den Elenden und den Wehrlosen. Aber stattdessen scheint es, als würde Gott wegschauen. Und sein Gericht ist weit entfernt und sein Arm der Gerechtigkeit erreicht nicht bis zu den Menschen. Der Psalmist, der spricht hier wirklich aus unserer Seele heraus. Wer kennt das nicht, diese Ohnmacht? Die Ungerechtigkeit durch den Gottlosen. Das ist die eine Perspektive. Sehen wir uns die nächste an. Der Mensch ohne Gott. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Was passiert zuerst bei diesen Gottlosen? Ja? Der Mensch, er stellt seine Wünsche, die Gelüste seines Herzens über alles. Er rühmt sich seiner Gelüste. Ja, wir sagen heutzutage eher die Bedürfnisse des Menschen. Ja? Das klingt ja einleuchtender, dass dieser Wunsch unabdingbar ist. Ja? Das braucht der Mensch und er kann es ihm nicht abschlagen. Das steht dem Menschen zu. Das Problem ist aber nicht das Bedürfnis. Natürlich haben wir ein Bedürfnis nach Essen und Schlafen, keine Frage. Natürlich haben wir auch ein Bedürfnis nach Beziehung, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Frieden. Aber das Problem ist, dass diese Bedürfnisse nicht bei unserem Schöpfer gestillt werden, sondern in eigene Hand genommen werden. Und darin die Befriedigung gesucht wird. Wir lesen in Römer 1, Vers 22 und die folgenden Verse. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihres Herzens. Der Mensch, er tauscht die Herrlichkeit Gottes. Ja, und auch die Herrlichkeit, die wir in Gott finden können, durch ein Menschenbild aus, das nur auf seine Bedürfnisse ausgelegt ist. Und dass die Bedürfnisse über alles stellt. Und die unweigerliche Konsequenz ist, der Mensch sagt sich los von Gott und er lästert ihn. Und die Folge ist ja, ich werde zu meinem eigenen Gott. Wenn das, was ich will, das Wichtigste ist, wenn das, was ich will, gemacht werden darf, ja, dann bin ich mein Gott. Und die wieder unweigerliche Konsequenz ist, dass der Mensch sich auch keiner Rechenschaft mehr schuldig ist oder dass der Mensch keine mehr eine Rechenschaft schuldig ist, wenn er selber Gott ist. Ja, von wem denn? Bei wem soll er sich denn rechtfertigen, wenn er sich selber zu Gott macht? Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Und der Mensch, er leugnet Gott immer mehr, bis es keinen Gott mehr gibt, scheinbar. Der Mensch ohne Gott. Sein Mund ist voll Fluchen und Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Ohne Gott verroht der Mensch. Es gibt keine moralische Instanz mehr ohne Gott. Und der Mensch macht, was er will, und das ist nicht gut, was der Mensch will. Und der Mensch und die Menschheit geht ohne Gott vor die Hunde. Das gehört so ein bisschen zum neuzeitlichen Denken, dass der Mensch ohne Gott besser dran wäre. Weil Gott, das führt ja nur zu Abgrenzung, das führt zu Intoleranz, das führt zu Hass, zu Menschenverachtung, zu Spannung und zu Krieg. Christen haben sich in der Vergangenheit und bis jetzt wahrlich nicht immer mit Ruhm bekleckert. Und auch wir brauchen uns da nicht ausschließen. Wir bereiten unserem Herrn auch sehr viel Schande. Aber dennoch wäre es der größte Trugschluss, deshalb zu sagen, dass Gott nicht gut wäre. Jesus sagt im Neuen Testament, niemand ist gut als Gott allein. Und Gott ist das einzig Gute in unserem Leben. In Römer 3 wird der Mensch beschrieben ohne Gott. Und nochmal umfassender als in den Versen eben, Römer 3, Vers 10 und die folgenden Verse. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ohne Gott verroht der Mensch. Glauben wir ja nicht, ein bisschen weniger Gott würde zu etwas mehr Frieden führen oder würde etwas besser machen oder würde zu mehr Harmonie führen. Da, wo wir Gott zurückdrängen, da wird unsere Natur zum Vorschein kommen. Und die ist alles andere als gut. Gott bewirkt das einzig Gute in uns. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen. Er sieht es niemals. Liebe Gemeinde, darf ich hier den Spieß mal umdrehen? Ja, wir haben jetzt den Gottlosen analysiert und die Ungerechtigkeit, die da herrscht. Aber jetzt sehen wir mal auf uns. Jeder kennt das Gefühl, Elend zu erfahren und natürlich in völlig verschiedener Art. Das, was der eine erfährt oder erleiden muss, das kann der andere nicht mal erahnen. Aber doch kennen wir alle das Gefühl, dass Gott mich vergessen hat, dass Gott vielleicht gerade nicht hinsieht, dass Gott vielleicht gerade etwas übersieht. Aber darauf möchten wir später zurückkommen. Aber wie oft denken wir, Gott sieht es nicht? Oder wie oft denkst du, Gott sieht das nicht, wenn du lästerst? Gott sieht es nicht, wenn du verleumdest. Gott sieht es nicht, wenn du in deinem Herzen jemanden hast. Oder wie oft denkst du, dass Gott nicht sieht, dass Gott dein Neid nicht sieht, dass Gott deine Überheblichkeit nicht sieht, dass Gott deine Steuerhinterziehung, deine Schwarzarbeit nicht sieht, dass Gott deine Lüge nicht gesehen hat und deine Gedanken nicht sehen kann. Manchmal sind wir Frommen und wir Heiligen ganz schön gottlos, weil wir denken, Gott sieht etwas nicht und wir dementsprechend handeln. Der Mensch ohne Gott. Zu unserem allen Glück endet der Psalm aber hier nicht. Und auch unsere Lebensgeschichte endet hier nicht. Die dritte Perspektive auf diesen Psalm, Gott, der Souveräne. Steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Da ist keine Aufforderung, das ist keine Aufforderung im klassischen Sinne, dass man Gott sagen müsste, was er zu tun hat. Sondern es ist so eine Art literarisch verpackter Aufschrei. Bitte Gott, greif doch ein, sieh doch mein Elend. Und es macht eher die Stellung bewusst, dass Gott der Einzige ist, der hier helfen kann, dass Gott der Einzige ist, der Recht schaffen kann. Warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Ja, warum glauben wir das manchmal, dass Gott nicht danach fragen wird? Manchmal denken wir, Gott kommt nicht klar. Die Welt ist so schnell geworden und Gott mit seinen 2 Steintafeln und den 10 Geboten, ja, das ist ein bisschen veraltet. Aber nur weil kein Blitz vom Himmel kommt, heißt das noch lange nicht, dass Gott nicht danach fragt. So wie die Jünger vielleicht dachten, als Jesus da mitten im Sturm im Boot schläft, es ist ihm egal, wenn wir umkommen. Dabei hatte Jesus zu jedem Zeitpunkt alles im Griff. Und er musste nicht mal einen Finger krumm machen, um die Situation zu lösen. Jesus hat nur gesprochen. Und Sturm und Wellen verstummten. Gott ist der Souveräne, ihm entgeht nichts. Und nun kommen wir meiner Ansicht nach zum Höhepunkt. Und das ist wie so in dieser Geschichte, wie so diese Krise. Ja? Du hast es wohl gesehen. Du hast es wohl gesehen. Und hier darf die Seele ruhig werden. Und hier dürfen wir ausatmen und zur Ruhe kommen. Du hast es sehr wohl gesehen. Ich finde es interessant, dass hier keine Erklärungsversuche kommen, ja, warum diese Ungerechtigkeit durch diese Gottlosen herrscht. Oder auch kein Vertrösten, dass es ja vielleicht irgendwann mal besser sein könnte. Und auch kein Sehnen nach Rache, sondern ein Bewusstsein für Gottes Souveränität. Das Elend, in dem du steckst, die Ungerechtigkeit, die dir widerfährt, und das Leid, durch das du gehst, Gott hat es sehr wohl gesehen. Denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Wir müssen nicht nach Gerechtigkeit kämpfen. Gott nimmt es in seine Hand. Aber Gott möchte uns auch manchmal gebrauchen, um Gerechtigkeit zu schaffen in dieser Welt. Gott möchte uns gebrauchen, indem wir selber gerecht leben und ein Leuchtturm sind in dieser Welt. Gott möchte uns gebrauchen, indem wir ein Vorbild sind, wie wir miteinander umgehen. Im Psalm 34 lesen wir Verse 16 und 17. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Gott wird Recht schaffen. Und das ist ein unglaublicher Trost. Der Gerechte wird Recht schaffen. Diese Medaille hat aber auch eine andere Seite. Lieber Mensch, mach dir bewusst, Gott sieht alles. Und Gott nimmt es in seine Hand. Und Gott wird danach fragen, wieso dein Leben, was da so lief in deinem Leben. Und dann würde ich uns mal gerne sehen, ob wir da kluge Sprüche rausholen können, ob wir da Entschuldigungen rausbringen, wenn wir vor unserem Schöpfer stehen. So nach dem Motto, naja, vielleicht war ich hier ein bisschen gottlos und da ein bisschen ungerecht, aber ich habe da gespendet, ich habe hier ehrenamtlich eingebracht und dort, da war ich noch in Afrika und habe Kinderdörfer gebaut. Kannst du ja mal probieren, ob wir da den Mund aufbekommen werden oder ob wir vor Gottes Heiligkeit vergehen werden. Ihr Lieben, ich will keine Angst machen. Ich will keine Angst machen vor Fehltritten. Ich will keine Angst machen, wenn wir fallen. Aber die Ernsthaftigkeit dieser Angelegenheit, die möchte ich uns gerne bewusst machen. Wir werden vor unserem Schöpfer stehen. Und was dann? Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus Christus. Frei nach Johannes 14, Vers 6. Du und ich, Wir brauchen Jesus Christus, um zum Vater zu kommen. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf dichtet in seinem Lied: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Du brauchst Jesus. Du brauchst das Sühneopfer, das deine Schuld und das dein Vergehen stellvertretend gesühnt hat. Allein dadurch und wirklich nur allein dadurch können wir vor Gott bestehen. Egal wie alt wir sind, egal wie lange wir fromm sind, wie lange wir in der Gemeinde sind, völlig egal, egal wie viel Gutes wir tun, egal wie viel wir uns ins Reich Gottes investieren, spielt keine Rolle, wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen Jesus Christus, um vor Gott bestehen zu können, mit nichts anderem. Der Psalm schließt mit den Versen: Der Herr ist König, immer und ewig. Das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr, um der Weise Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Und in diesem letzten Satz ist mit der Mensch also nicht eine bestimmte Person gemeint, sondern der sterbliche, sündige Mensch im Allgemeinen, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Und ich finde, damit lässt der Psalmist diesen ganzen Psalm nochmal in einem anderen Licht darstellen. Es ist wie so eine Art Kurzgeschichte über die gesamte Menschheit. Am Anfang ist der Mensch, der wütet, der nicht nach Gott fragt und sich selbst erhebt. Da ist die Ungerechtigkeit in der Welt. Aber es kommt der Tag, da wird Gott eingreifen. Und Gott wird es in die Hand nehmen. Und Gott wird alles in Ordnung bringen. Gott macht am Ende alles wieder gut. In Offenbarung 21, Vers 3 bis 5: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Gott, der Souveräne. Dieser Psalm 10, er lässt uns aus drei Perspektiven blicken. Zum ersten sehen wir auf die Ungerechtigkeit durch den Gottlosen, wo wir uns im Leben sehr oft wiederfinden, weil wir das zu Genüge erfahren. Und zum Zweiten lässt dieser Psalm auf Menschen blicken, die ohne Gott sind. Und wie der Mensch verroht, wenn er ohne Gott ist. Aber zuletzt, und das finde ich wunderschön, zuletzt hebt dieser Psalm den Blick, er hebt ihn weg von der Ungerechtigkeit, weg von dem gottlosen Menschen, und er hebt ihn hin zu unserem souveränen Gott. Und das wünsche ich uns, dass wir immer wieder zu dieser Perspektive kommen und auf Gott sehen. Dass wir unseren Blick heben zu unserem souveränen Gott. Amen. Ich möchte diese Predigt gerne mit einem Gebet abschließen. Und wenn es euch möglich ist, dann dürft ihr gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du alles siehst. Vater, du siehst unser Leid, unser Elend. Du siehst wo wir ungerecht behandelt werden. Und du stehst dafür ein. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass wir unsere Hoffnung hier auf dich, an dich hängen, dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen. Vater, aber du siehst auch alles, was ich tue, du siehst alles, was wir tun. Und ich bitte dich darum, dass es unser Gebet ist und unsere Hoffnung, dass wir auf Christus setzen. Ich danke dir dafür, dass du den Weg frei gemacht hast durch Jesus Christus zu dir. Und ich bitte dich darum, dass jeder hier in diesem Raum, dass wir diese Chance ergreifen, zu dir zu kommen und Jesus annehmen. Ich danke dir dafür, dass du souverän bist, dass dir nichts entgeht, dass du alles in der Hand hältst. Und darauf hängen wir unsere Hoffnung. Amen.